Meine erste Frage ist, was machen wir eigentlich, wenn wir Gott Lieder singen? Wie jetzt gerade vorher. Wir würden das anders noch umschreiben. Was machen wir, wenn wir das machen? Das kommt doch in den Sinn. Abbeten. Ja. Loben. Staunen. Ich habe noch eine andere Metapher. Die andere Metapher ist Farbe kennen, Position beziehen. Oder das ist jetzt zwar ein ghanaisches Nationaltrikot, und ich bin kein Ghanaer, aber durch meinen Schwager doch einen halben, oder? Darum hätten wir auch das machen. Yeah. Also der 9 ist sonst also Moat Can für die, die die ghanaische Nationalmannschaft kennen. Ist egal. Er hat schon 3 wichtige Penaltys verschossen, darum ist es egal, wenn ihr ihn nicht kennt. Okay. Es geht um das Bild, es geht um das, wenn du ein Trikot anhast, dann identifizierst du dich mit dieser Mannschaft, mit dem Club oder mit dem Nationalteam. Du sagst, ich gehöre zu denen. Du sagst, das ist mein Team, das sind meine Leute. Bei der Nationalmannschaft sagst du je nachdem sogar, ich komme von dem Land, ich gehöre dorthin. Das sind meine Leute, obwohl ich die vielleicht nicht persönlich kenne, aber das sind meine Leute. Und das ist, sind alles irgendwie auch Elemente von Worship. Einerseits, zu dem gehöre ich. Das ist mein Gott. Zu ihm bekenne ich mich. Und gleichzeitig auch, das sind auch meine Leute. Also das Bekenntnis zu Gott ist gleichzeitig auch das Bekenntnis von, zu seinen Leuten. So unterschiedlich die auch immer sind. Behaltet euch einfach mal das, die Metapher ein bisschen im Kopf. Also wir sagen mit dem Lobpreis, Gott ist unser König. Er ist der Oberste. Wir bekennen die Farbe. Und ich erzähle euch eine Geschichte vom Apostel Paulus aus der Apostelgeschichte. Das ist Apostelgeschichte 17, Vers 1 bis 9. Es ist so, der Apostel Paulus ist zusammen mit dem Silas und mit dem Timotheus unterwegs durch Griechenland. Und sie sind da im Norden von Griechenland. Da heisst es, wie es seine Gewohnung war, ist der Paulus als erstes in ihre Synagoge gegangen, also zu den Juden, wo er an 3 aufeinanderfolgenden Sabbaten zu den Versammelten geredet hat. Er hat ihnen das Verständnis geöffnet für die Aussagen der Heiligen Schrift, die vom Leiden und vom Sterben vom Messias und von seiner Auferstehung von den Toten geredet haben und hat ihnen gezeigt, dass das alles nach Gottes Plan so müssen kommen. Und darum, so hat er gesagt, ist der Jesus, den ich euch verkünde, niemand anders als der Messias, von dem die Schrift redet. Ein paar von den jüdischen Zuhörern haben sich überzeugen und haben sich an Paulus und an Silas angeschlossen. Außerdem sind zahlreiche Griechen zum Glauben gekommen, die sich zur Synagogengemeinde gehalten haben, sowie eine ganze Reihe von Frauen aus der High Society, aus der oberen Gesellschaftsschicht. Der Erfolg hat den Neid hervorgerufen von den Juden, die vom Evangelium nichts wollen wissen. Sie haben ein paar skrupellose Schlägertypen angeworben, die sich auf dem Marktplatz umgetrieben haben und haben mit ihrer Hilfe die ganze Volksmenge aufgewiegelt, sodass die ganze Stadt in Unruhe geraten ist. Dann sind sie vor das Haus vom Jason gezogen, wo der Paulus und der Silas zu Gast waren, um die beiden von dort rauszuholen und vor die Bürgerversammlung zu stellen. Aber wo sie den Paulus und den Silas nicht gefunden haben, haben sie stattdessen einfach den Jason selber hergeschleppt und ein paar andere Christen. Und haben sie vor die höchsten Beamten der Stadt, die sogenannten Politarchen, gestellt und haben geschrauen. Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt auch hier hergekommen. Die Jason hat sie bei sich aufgenommen. Sie haben sich alle über die Verordnungen vom Kaiser hinweggesetzt, indem sie behauptet haben, ein anderer sei der wahre König, nämlich Jesus. Die Stadtbevölkerung und die höchsten Beamten sind tief beunruhigt gewesen, als sie das gehört haben. Und erst nachdem die Jason und die anderen Christen eine Kaution hinterlegt haben, sind sie wieder auf freien Fuß gesetzt worden. So wird mal die Story. Jetzt meine Frage an euch, was ist euch aufgefallen? Oder was ist euch ins Auge oder ins Ohr gestochen? Und noch spezieller High Society Frauen, wo speziell da erwähnt wird, genau, das ist sehr bedeutsam. Warum heisst es, die Stadtbevölkerung, die ganze Stadtbevölkerung und die höchsten Beamten sind tief beunruhigt gewesen, wo sie gehört haben, was die anderen über sie geschnurrt haben, dass sie sagen, Jesus ist der wahre König. Warum sind sie beunruhigt gewesen? Was denken Sie? Ja, das ist ein sehr guter Kanal. Also es geht um, das, um die Gefährdung von dieser Herrschaft, die ist, von dem Kaiser, das war der Kaiser Nero zu dieser Zeit, zu einer Zeit, wo er noch relativ gut besinnen war, wo er noch nicht so ein krasser Christenverfolger war wie dann später, aber er hat auch da schon so ein gefährliche Ausmaß gehabt. Also das Problem wahrscheinlich bei dem Ganzen war, dass es schlicht und einfach strafbar war, so etwas zu sagen. Ein anderer ist König, außer der Kaiser. Nur schon das zu sagen, ist strafbar gewesen. Und warum sie beunruhigt sind? Sie hätten ja nicht müssen beunruhigt sein, wenn das einfach der Paulus und der Silas sagen. Dann können wir die ins Gefängnis stecken oder umbringen oder was auch immer. Das Problem war, wenn du in deiner Stadt einen Aufruhr zugelassen hast, der zurückgeht auf das, dass ein paar das sagen und mehrere das glauben, dann hast du als Stadt das Problem. Weil dann kommt die römische Verwaltung nachher zu dir und zieht dich zur Rechenschaft. Und bringt nicht nur die paar wenigen um, die das behauptet haben, sondern zieht dich zur Rechenschaft, weil du es nicht unter Kontrolle hast. Darum sind die beunruhigt gewesen. Also wir merken, da ist eine ganze Region am Vibrieren. Die sind richtig auf Strom, weil sie merken, da geht etwas ab, was uns gefährdet. Und eine kleine Beobachtung dazu. Im Griechischen gibt es zwei Wörter für andere. Das Wort andere. Da sagt der Paulus, ein anderer ist König als der Kaiser. Und die zwei Wörter könnte man so darstellen. Das ist ein Apfel und das ist ein anderer Apfel. Das ist das eine der andere. Also etwas anderes von einer gleichen Art. Und dann gibt es das zweite Wort für andere. Das ist ein Apfel und das ist etwas anderes. Seht ihr den Unterschied? Das ist etwas anderes. Das ist nicht einfach ein anderer Apfel. Das ist etwas anderes. Das sind einfach im Griechischen zwei verschiedene Wörter. Wir beschreiben sie mit dem gleichen Wort. Und da ist jetzt spannend, dass in dem, dass der Paulus da das Wort braucht für Kiwi. Das heisst, er sagt. Da ist der Kaiser. Und er sagt nicht, ja weißt, Jesus ist einfach ein anderer König. Er sagt nicht das, sondern was er sagt ist Folgendes. Zum so ein grafisch darstellen. Ein komplett anderer ist König. Vergiss den Nero, vergiss den Kaiser. Ein anderer ist König. Ein ganz anderer. Und das war das, was die Unruhe ausgelöst hat. Und das hat es dann schlussendlich auch gefährlich gemacht. Und der Jason und die anderen Christen haben ganz viel Geld verloren, weil sie sich haben müssen freikaufen durch die Kaution. Also zur Zeit von Paulus hat die Proklamation, das Bekenntnis, Jesus ist König, eine ganze Region in Unruhe versetzt. Heute löst es vielleicht ein Schulterzucken aus. Oder wenn man sagt, ja, Jesus ist der König, Jesus ist der Höchste, Jesus ist der Größte, Jesus ist der König über die ganze Welt. Dann sagt unsere Welt, das ist doch überhaupt kein Problem. Weil unsere Welt funktioniert so. Sie funktioniert nicht. Egal. Einfach mal irgendetwas hergeschrieben. Jesus, Geld, Buddha, nichts. Das ist alles so even. Oder? Das ist alles einfach so auf einer Linie. Und du kannst wählen, was du willst. Das ist alles komplett gleichwertig. Und wenn du sagst, Jesus ist König, dann finde ich das wirklich schön, dass das für dich gilt und dass du aus dem Kraft wünschst. Oder? Aber schau, für mich ist nicht König. Ich bin das Höchste, was es in dem Universum gibt. Oder ich bin Buddhist und ich glaube an die Prinzipien des Buddhismus. Oder für mich ist das der Islam. Oder für mich ist das etwas anderes. Dem sagen wir Postmoderne. Oder? Es gibt nicht das. Und das ist es. Fertig. Und dann reibst du dich an dem und streitest über das. Sondern jeder lässt sich stehen. Und darum bleiben wir alle stehen, weil wir uns alle stehen lassen. Oder? Jeder lässt den anderen stehen. Es gibt gar keinen Positionskampf mehr. Es gibt gar nicht mehr Bekenntnis. Wir leben in einer bekenntnisfeindlichen Welt, weil man gar nicht mehr muss sich bekennen. Jeder ist dem anderen egal grundsätzlich. Oder unser Egoismus ist so, der sitzt so tief. Der andere ist uns egal. Wenn es für ihn stimmt, dann stimmt es für ihn. Hauptsächlich für mich stimmt es. Und das müssen wir durchschauen, glaube ich. Weil ich glaube, in dem innen erkennen wir, glaube ich, wie unsere Welt funktioniert und wie wir uns da drinnen bewegen. Und wir müssen in dieser Welt herausfinden, was es heisst, uns zu Jesus zu bekennen. Und nicht in dieser vor 2000 Jahren. Wo du auf die Straße rausstehen und sagen, Jesus ist der König. Und dann bist du festgenommen worden. Und dann hat die ganze Stadt in Aufruhr geraten. Ist die ganze Stadt in Aufruhr geraten. Das passiert relativ selten heute. In unseren Breitengraden. Die Frage ist jetzt aber nicht, ich werde jetzt nicht Postmoderne untersuchen. Die Frage ist nicht, in welcher gesellschaftlichen Strömung bewegen wir uns gerade. Das kann dann auch in 20 Jahren wieder anders aussehen. Sondern die Frage für mich ist, stimmt das, was die Bibel über Gott sagt, oder stimmt es nicht? An dem entscheidet sich alles. Also ist Jesus denn tatsächlich König der Welt, oder ist es nicht? Und wenn wir das fragen, dann müssen wir uns fragen, wer sind die Könige der Welt? Und dann müssen wir uns fragen, ist Jesus mächtiger als die Könige der Welt? Donald Trump, Angela Merkel, Wladimir Putin, das sind Könige unserer Welt. Sie sind die mächtigsten Herrscher dieser Länder. Gewisse sagen, ja, noch die Illuminati sind noch ein bisschen heftiger, die stehen hinter allen oder irgendwie so Zeugs, so Verschwörungstheorien. Aber das ist mir egal. Es geht darum, wer hat wirklich die Macht. Das sind die Präsidenten, Präsidentinnen dieser Welt. Und die Frage ist, wo ist dort Jesus einzupositionieren? Und im 1. Timotheus 6, Vers 15 heißt es über Jesus, er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das ist eine Formulierung, die man oft braucht in so Lieder und in der Anbetung allgemein. Man muss dir einmal bewusst werden, was das heisst. Das heisst, wenn es um Jesus geht, hat weder der Donald noch der Wladimir etwas zu sagen. Das heisst, er ist ihr Chef. Das heisst, er ist ihr König. Und genauso wie, also, ja, jetzt heute reden wir nicht mehr von Königen. Einmal nicht in den westlichen Ländern meistens, wo die Macht haben. Genauso wie die Untertanen der Könige zur Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, absolut hörig waren in diesen Königen. Absolut untertan sind. Genauso sagt die Bibel. Sind sowohl der Donald Trump wie auch der Wladimir Putin mit Angela Merkel untertanen von Jesus Christus. Es ist nicht so, dass sie so Co-Vize-Präsidenten wären neben dem Jesus. Also, du Donald, was meinst du, wie wollen wir das weitermachen mit dem Planet, oder? Und ja, ich sage jetzt nicht, was er würde sagen, aber so läuft es nicht. Sondern Christus ist der König der Könige und der Herr der Herren. Das sagt auf jeden Fall die Bibel. Und die Frage, die sich dann daraus ergibt, wie sieht das in uns aus? Glauben wir das wirklich? Also es gibt so ein Glauben, wo du sagst, mal, intellektuell finde ich das ein schöner Gedanke, ich glaube das. Und es gibt aber ein Glauben, das existenziell ist, wo du sagst, mal, dass ich bin täuscht von dem überzeugt. Wo dann auch dein Leben dementsprechend gestaltet. Nicht, dass wir nichts mehr annehmen von unserer Regierung, um das geht es nicht. Dass wir das immer nicht so mal sagen, du hast uns gar nichts zu sagen, Jesus ist stärker als du, oder? Um das geht es nicht. Sondern es geht darum, wie sieht die geistliche Realität in dem allem aus? Und was hat das denn zu tun mit unserem Bekenntnis zu Jesus, mit unserem T-Shirt anziehen zu Jesus? Wenn wir jetzt mal annehmen, das stimmt. Gott, Jesus, der Heilige Geist, der dreieinige Gott, sie thronen in der unsichtbaren Welt über all diesen weltlichen Herrscher, über all diesen menschlichen Königen, Präsidenten, Diktatoren, wer auch immer. Und er hat die absolute Macht. Denn er gibt sich dort daraus die Frage, warum ist denn unsere Welt so, wie sie ist? Also es gibt viele schöne Seiten auf unserem Planet. Ich nehme an, wir alle haben schon ganz schöne Seiten gesehen und erleben und drin baden und was auch immer. Aber es gibt auch ganz hässliche Seiten auf unserem Planet. Und es gibt vor allem ganz hässliche Seiten an vielen Zweibeinern auf diesem Planet rumlaufen. Eigentlich an allen. Das ist die harte Botschaft der Bibel. alle Menschen, die auf diesem Planeten rumlaufen, haben hässliche Seiten. Und das ist der desaströse Zustand von unserer Welt. Also, und man kann durch die Welt laufen, wir haben es heute gerade mit Laura und André so ein darüber gehabt, man kann durch die Welt laufen und alles ignorieren, was falsch läuft. So ein bisschen wie die, oder? Ja, da geht mir nichts an, ich habe nichts gesehen. Sage auch nichts darüber. Ja, gehört habe ich auch nicht. Alles ignorieren und einfach geradeaus weiterlaufen. Wie wenn es einem nichts angehen würde. Wir sind Erdenbürger. Wir sind auf diesen Planet gestellt worden. Wir sind erschaffen worden. Wir gehören da dazu. Das ist unsere Community, die weltweite Community. Das sind wir. Das sind nicht ja, die da draußen oder ja, die zu Afrika oder zu Asien oder so. Das sind wir. Das sind Menschen. Und da habe ich mich gefragt, was fehlt unserer Welt? Und aus dem heraus habe ich mich dann gefragt, was ist eigentlich das grösste Leiden auf unserem Planet? Nur schon die Frage ist eigentlich Nonsens. Sie ist fies, weil das gibt es gar nicht. Es gibt nicht das grösste Leiden. Weil jeder, der leidet, empfindet das subjektiv als sein grösstes Leiden. Du kannst jetzt sagen, ja, jetzt hör mal auf brüllen, oder schau mal den anderen dort, oder der lebt im Müll. Ja, das geht nicht. Es gibt nicht das grösste Leiden, wo man sagen kann, ja, ich finde, Sklaverei ist das grösste Leiden. Ja, dann gibt es auch noch Kriege und Chemiewaffen, die kleine Kinder kaputt machen. Und dann gibt es auch noch, ja, ihr wisst, was ich meine, oder? Du kannst jetzt sagen, das ist schlimmer als das und jetzt fokussieren wir uns mal nur auf das. Aber ich habe mich wie probiert zu fragen, das mal theologisch anzuschauen. Was ist eigentlich theologisch gesehen das grösste Leid auf unserem Planet? Und es ist vielleicht ein Leiden, das auf den ersten Blick gar nicht wirklich aussieht wie ein Leiden. Meistens umschreibt man es mit Egoismus. Ich habe mal probiert, ein paar andere Wörter dafür zu finden. Das Leiden am auf sich allein gestellt sein. Und ich meine es nicht nur, ich fühle mich ein bisschen allein. Es wäre schön, wenn jetzt meine Kollegin da wäre oder mein Kollege. Sondern ein ultimatives auf sich allein gestellt sein. Ohne Gott in dieser Welt zu sein. Das Leiden am sich selber als Nächsten zu haben. Das Leiden am komplett auf sich selber fixiert zu sein. Das Leiden schlussendlich am auch Gott nicht erkennen. Ich habe mal einen getroffen, der hat mir ganz viel bedeutet und ich habe suche müssen zuschauen, wenn er in die Drogen abgerutscht ist und dann eins sind wir so zusammen mit dem Velo vom Uni-Hockey-Training heimgefahren, das war vor etwa 15 Jahren oder so, Teenie gewesen bin. Und dann hat er mir gesagt, weißt, ich würde so gern Gott erkennen, Jesus sehen oder ein Erlebnis haben oder irgend so etwas. Und das ist bis heute nicht passiert. Oder ich spüre sein Leiden und er ist wirklich ein Wrack, er ist wirklich kaputt, dass er nicht tot ist, ist ein reines Wunder. So viel hat er sich schon reingebracht. Und ich habe das Gefühl, theologisch gesehen, ist das Leiden, das unsere Welt daran erkrankt ist. Und das Leiden hat zwei grosse Folgen. Einerseits, da jetzt, in dieser Zeit, auf diesem Planet, wir Menschen, müssen uns nur gegen uns selber rechtfertigen. Ja, wenn wir uns komplett von Gott abschneiden, dann haben wir nur noch uns selber als Judge, als Richter. Natürlich gibt es die weltlichen Gerichte, die staatlichen Gerichte, aber die kommen dann nur zum Einsatz, wenn jemand geschnappt worden ist. Aber ich meine auch alles andere, was nie zum Vorschein wird kommen. Wir sind nur uns selber verantwortlich. Und dort daraus folgt dann, dass unsere Gewissen abgestumpft werden. Weil wir kennen das alle. Also ich kenne das so gut von mir selber, wie du dich selber kannst entschuldigen vor dir selber. Oder? Also für dich selber hast du immer die besten Ausreden. Für alle anderen, puh, da lässt also Ausreden sehr wenig gelten. Aber für dich selber, da hast du Tausende. Ja, logisch weiss ich, dass das jetzt nicht gerade ideal war, wenn ich ihn heute angeredet habe. Und ja, aber ich meine, ich bin auch schlecht drauf gewesen und dann wäre es doch gar nicht so gekommen. Und also sorry, also sowieso und so, oder? So reden wir mit uns selber. Und das führt zu Gräueltaten von klein bis gross. Genauso fängt es an, oder? Wir haben heute so, also ja, es war so ein bisschen tragikomische Szene. Dalia hat Meline hat Dalia eins übergebraten. Und nachher Janine ist essen und hat gesagt, schau, so genau von Krieg an, oder? Und nachher hat Dalia der Meline etwas wollen, also hauen und dann hat sie probiert zurückzuhauen. Und ich habe dann so ein bisschen gelacht und so, ja, das ist gerade ein grosser Satz. Aber schlussendlich stimmt es, oder? Der Teufelskreis von der endlosen Gewaltspirale, von der endlosen, sinnlosen Spirale von Leuten, die schlussendlich sich selber als erstes haben oder ihre eigenen Interessen oder ihr Land als oberstes haben oder das, was ihnen am wichtigsten ist, über das stellen, was dem anderen am wichtigsten ist. Das ist die eine Folge. Und die andere Folge ist auch die ewige Folge. Wenn wir komplett auf uns selber fixiert sind, dann quetscht sich Gott nicht in unser Leben rein, wenn wir dann gestorben sind. Sondern er lädt uns unseren Willen. Und wir werden den auf ewig können geniessen. So ironisch, wie das tönt. Und das ist krass. Die Bibel sagt dem Töll oder das Verderben oder Verdammnis. Und das ist die wahre Verdammnis, wenn du auf ewig musst auf dich selber fixiert sein. Wenn du auf ewig probierst, deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu stillen und du wirst nie satt. Und die Frage ist, glaubst du das? Wenn ja, was macht es mit dir? Gib mir kurz Zeit, einfach über die Frage nachzudenken. Ich wage mal ein steiles Statement. Die Welt ist so, wie sie ist, weil sie Gott nicht anbetet. Und ich tue gerade einen Einwand dagegen benennen. Ich meine damit nicht, Leute, die Gott anbeten, können nichts Bösartiges tun. Wir kennen alle die Gräueltaten, die im Namen von Jesus Christus auf dem Planet vollbracht worden sind. Sie sind uns wahrscheinlich schon diverse Mal entgegengeschleudert worden. Kreuzzüge und Hexenverbrennungen und bis in die heutigen Tage Kindervergewaltigen von katholischen Priestern und so weiter, oder? Wir sind nicht unschuldige Wesen. Aber was ich damit sagen will, ist, ich will behaupten, dass das Trenntsein von Gott immer dazu führt, dass andere sich in den Mittelpunkt drängen. Oder wir stellen den Stuhl in die Mitte, weil wir sagen, Jesus Christus ist in unserer Gemeinschaft in der Mitte. Aber wenn Jesus Christus nicht in dieser Mitte ist, dann bleibt die Mitte nicht leer. Sondern wenn wir jetzt das so jetzt in diesem Bild ihnen sagen, schlussendlich, wenn das auf die Zeit raus so wäre, würde das schlussendlich einen unglaublichen Drang von allen von uns in die Mitte hineingeben. Weil unser Egoismus treibt uns da rein. Oder Gier kommt in die Mitte. Das Geld kommt in die Mitte. Ansehen und Rang und Bedeutung und Position kommt in die Mitte. Andere Religionen kommen in die Mitte. Und ich glaube, dass aus dem raus, dass wir in dem drinnen ohne Gott wirklich hilflos sind. Ich denke manchmal, ich freue mich immer, wenn es heisst, dass es wieder diplomatische Bemühungen gibt um Israel und Palästina oder um Syrien oder um Nordkorea. Ich denke immer, meine Güte, wie viele Jahre sind wir jetzt da schon dran? Wie viele Jahre wird schon zwischen Nordkorea und Südkorea und China und USA vermittelt? Gespräche, und dann wäre es wieder abgebrochen, dann lässt wieder irgend so einen doppelten Bomben steigen, oder? Und dann wird alles abgebrochen, alle wieder ihre Festungen zurück, und dann geht es wieder ein paar Jahre, bis man es wieder annähert, und dann probiert man es wieder. Und dann ohne Gott sind wir hilflos. Aber ich bin trotzdem froh um all die Bemühungen, weil es ist wichtig, dass wir probieren, miteinander auszukommen. Aber ich glaube, dass nur Christus kann den wahren Frieden schenken zwischen Menschen, zwischen Volksgruppen. Und um meine eigene Frage zu beantworten, was fehlt eigentlich dieser Welt? Würde ich einfach sagen, Christus fehlt dieser Welt. Aber sowas von. Weil, um wieder zu diesen Äpfeln und nicht bei den Äpfeln und Kiwi zurückzukommen. Jesus ist nicht einfach ein Gott neben vielen anderen. Wo wir jetzt halt zufälligerweise gerade am coolsten finden und sagen, ja, das ist der Gott. Nein, Jesus ist die Kiwi. Jesus ist der ganz andere. Er ist der König von den Königen. Er ist der Herr von den Herren. Und lass das in den nächsten Wochen und Monaten ganz tief in dein Herz hineinsinken. Lies mal ein bisschen in den Psalmen, wie die über Gott singen, wie die über Gott Gedicht sagen. Er ist der Höchste. Immer wieder, er ist der Höchste. Schlussendlich müssen sich alle vor ihm verantworten. Egal wie viel Macht Menschen auf diesem Planeten haben. Und der bekannte amerikanische Pastor John Piper, der hat mal Folgendes gesagt. Mission exists because worship doesn't. Mission existiert, weil es die Anbetung von Gott nicht tut. Also das Ziel von Mission, das Ziel von Bekanntmachen von Jesus Christus auf dieser Welt, ist es, dass er anbetet. Und das ist der Grund, warum es die Kirche gibt. Weil eigentlich, wenn es nur darum geht, dass einzelne Menschen gerettet werden, Gott erkennen, von ihm ihre Sünden vergeben bekommen, dann könnte man das auch so gestalten, dass wenn einer zum Glauben kommt, dass sie dann im nächsten Moment wegbeamt wird in die himmlische Sphäre. Ja, für die Person wäre alles geritzt, alles unter Dach und Fach. In der himmlischen Freude daheim, perfekt, oder? Aber warum lässt uns unser Herr auf diesem versauten Planet? Ja. glaube, das ist genau der Punkt. Er lässt uns auf dem versauten Planet, weil der Planet versaut ist. Nicht, weil wir besser wären oder weil wir das Gefühl haben, wir sagen etwas Spezielles. Nein, sondern weil Christus in uns lebt. Und weil durch seine Kraft echte Wiederherstellung passiert. Weil durch seine Kraft echter Trost ausgesprochen wird. Weil durch seine Kraft Menschen wirklich zum Glauben finden. Darum sind wir da. Und darum ist das, muss man das anders schreiben. Jesus steht über allem. Lass das tief in dich hineinsinken. Ich merke, je länger, je mehr ich Jesus nachfolge, es geht nicht um mich. Es geht um ihn. Es geht darum, dass unsere ganze Community, unser ganzes Leben, wie es Zelling gesagt hat, ihm die Ehre gibt, ihn anbetet. Anbetung sind nicht nur ein paar Lieder am Sonntag, sondern Anbetung ist unser gesamtes Leben. Dass wir uns nach seinem Wort ausrichten, dass wir uns von ihm umgestalten lassen, dass wir ihm Lieder singen. Und dass wir seinen Namen bekannt machen. Das alles ist Anbetung. Und zum Schluss zu kommen. Wir sehen in der Bibel, dass das Bekenntnis zu Jesus immer unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen hat. Immer. Annahme. Leute kommen zum Glauben. Heftige Gegenwehr. Leute wehren sich. Hauen ab. Ihr habt da nichts verloren. Und Gleichgültigkeit. Okay. Und das genau gleiche erleben wir heute auch. Gewisse nehmen es an. Gewisse lehnen es ab. Gewissen ist es egal. Und in dem drinnen ist mir etwas wieder deutlich geworden. Nach etwas, was der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief geschrieben hat. Wenn wir davon reden, also von Gottes Botschaft, da tun wir es mit Worten, die nicht menschliche Klugheit, sondern der Geist Gottes uns lehrt. Wir erklären das, was Gott uns durch seinen Geist offenbart hat, mit Worten, die Gottes Geist uns eingibt. Ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Das heisst, in der Logik würde man sagen, es ist ein Zirkelschluss. Gott ist schlussendlich zuständig, dass wir ihn können erkennen. Wir können wie nichts dafür tun. Dass wir ihn erkennen, oder erkannt haben und das andere ihn erkennen oder erkannt haben. Und darum, glaube ich, ist es so wichtig, dass wir einfach immer im Gebet sind für die Menschen, wo wir mit ihnen unterwegs sind, dass der Geist von Gott ihnen die Augen öffnet. So wie er sie auch uns geöffnet hat oder noch wird öffnen. Ich glaube, das ist so zentral. Und in dem Sinne auch dankbar sein, weil wir können nichts dafür. Das nennt man Gnade. Wir können nichts dafür. Alle Ehre gehört Gott. Und gleichzeitig auch zu sehen, dass er auch der ist, der uns das Wort gibt. Das heisst, was Gottes Geist uns eingibt, das reden wir. Wir müssen nicht aus unserer eigenen Klugheit und Intelligenz und etwas produzieren, etwas plodern, wo dann irgendwie müsste besonders eindrucksvoll sein oder besonders überzeugend, argumentativ, schlagkräftig und so weiter. Sondern wir müssen uns von Gottes Geist leiten. Aber dann auch das Maul aufmachen, damit er es rausreden kann. Damit er es rausgeht durch uns. Weil Jesus hat gesagt, als er die Jünger ausgeschickt hat, wer euch hört, hört mich. Amen.